Einigkeit und Recht und Freiheit für Ready, Set, Podcast. Und damit, liebe Menschen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Bernhard hält den Würgereflex zurück.
Oh.
Sein österreichisches Herz blutet einfach.
Ja, das ist der Grund.
Oh, Gottes Willen. Wir reden heute über das Beste vom Besten. Wir sprechen heute über deutsche Filme.
Oh, du machst es nicht besser. Hi, freut mich auch wieder da zu sein. Wieder im Studio, diese entspannten Sommertage. Da nehme ich mir gern die Zeit und sitze in einem Studio ohne Fenster.
Mit mir und redest über die besten Filme, die wir alle je gesehen haben.
Ja.
Die das Meisterwerk eigentlich der Filmkunst überhaupt geschaffen haben. Über deutsche Filme, das deutsche Kino. Ja.
Deutschsprachiges, bitte. Wir wollen hier schon inklusiver arbeiten.
Ich bin ein glühender Verfechter des Pan-Germanismus. Das heißt Österreich, Schweiz, alles Deutschland.
Ungarn.
Bevor wir jetzt zum Meet and Greet dieser Folge kommen. Das heißt, wir quatschen einfach allgemein über deutsche Filme, tauschen uns darüber aus, wieso wir sie hassen, wieso wir vielleicht sogar manche lieben.
Ja, hast schon recht, aber...
Und sprechen über einen der besten Filme überhaupt. Punkt.
Fact.
Und das, obwohl es ein deutscher Film ist. Also hier nicht nur einen der besten deutschen Filme, sondern einfach nur einen der besten Filme. Ein ganz, ganz toller Film. Ein modernes Meisterwerk. Genau, und wir sprechen auch über moderne deutsche Filme. Das heißt, wir sprechen nicht über Klassiker wie Metropolis von 1928, der ein absoluter Meilenstein in der Filmgeschichte ist. Ein deutscher Film, weil früher waren die Deutschen richtig gut. Fun Fact an der Stelle auch an dich. Der erste Deutsche oder der erste Schauspieler, der erste männliche Schauspieler, der jemals einen Oscar für Best Actor gewonnen hat, war tatsächlich Deutscher. Toll, oder?
Das ist tatsächlich toll. Aber ich sag mal, Deutschland, Frankreich, Großbritannien und die USA waren die einzigen Orte, wo Film gedreht wurde, der auch für Oscar relevant waren. Also,
Fairpoint.
Hast eine Viertelchance.
Ist schon geil. Du musst einfach so die Menge einfach so limitieren, dass die Wahrscheinlichkeit für dich höher ist.
Ja, der einzige Grund, warum Deutschland irgendwas gewinnt. Siehe ESC, zu große Schnittmenge.
Oh mein Gott. Bernie, was hast du denn zuletzt gesehen für einen Film, bevor wir über deutsche Filme quatschen?
Ich glaube, das ist einer, den ich dir noch sehr ans Herz legen muss. Der heißt Aloners, ist ein südkoreanischer Film von Hong Sung-eun. Gott, ich kann den Namen nicht aussprechen, aber es ist ihr Regiedebüt und es ist ein Film, in dem es um eine junge Frau geht, die in einem Callcenter arbeitet und dort quasi so die beste Arbeiterin ist und sie lebt allein, sie isst mittags allein, sie isst gern allein und dennoch ist sie irgendwo einsam oder sie findet heraus, dass sie einsam ist, weil in gewisser Weise ist permanentes Alleinsein nicht unbedingt etwas, das super erstrebenswert ist. Auch wenn ihr das wirklich erst in den Sinn kommt, wenn sie nicht nur mit dem Tod ihrer Mutter, was schon Wochen davor passiert ist, sondern auch mit dem Tod ihres Nachbarn, den sie eine Woche lang nicht mitgekriegt hat, umgehen muss.
Und dann hat sie ihn gerochen.
Dann hat, ja, tatsächlich.
Oh damn, oh nein, unangenehm.
Ja, sehr unangenehm, aber ist ein Film, der, manchmal schaffen es Filme so diese Momente zu erzeugen, diese so, oh shit, hast du gerade nicht gemacht. Und das hat der Film. Das hat der Film auf eine Art gemacht, die mir ein bisschen den Atem genommen hat. Und es hat viel Spaß gemacht. Also recht viel mehr will ich schon gar nicht mehr dazu sagen, weil da waren wir eh schon, ja nicht Spoiler, aber zu viel Explaining. Deshalb für alle die Empfehlung, den gibt es derzeit auf Mubi zu sehen. Das ist eine Film-Nerd-Seite.
Ja, Streaming-Plattform einfach nur
quasi
für Filme.
Ja.
Ich habe zuletzt Coda gesehen.
War das nicht der Oscar nominiert und sogar gewonnen hat?
Genau,
irgendwas?
Der 2021 den Oscar gewonnen hat, uns und den Rest der Filmwelt falsch geproved hat. Nämlich, es war ja damals so das Ding, hey, safe gewinnt einfach der Film mit Benedict Cumberbatch.
Ja,
der Western.
Power of the Dog.
Power of the Dog, genau. Alle dachten sich, hundertprozentig gewinnt der. Und dann kam einfach Coda um die Ecke. Keine Sau hat davon gesprochen. Ist ein Apple Plus Original, eine Apple Plus TV Originalproduktion. Das heißt, er ist nur auf Apple TV verfügbar. Dementsprechend hat ihn auch niemand gesehen. Aber da ich jetzt auch im Besitz, glaube ich, des 6. Streaming-Angebots bin.
Hashtag Rich Kid Club und so.
Ja, was man nicht alles tut für seinen Filmpodcast. Bin ich jetzt in den Genuss gekommen, Coda anzuschauen. Coda, kurz zur Erklärung, lässt sich eigentlich schon durch das Akronym des Titels beschreiben. Child of Deaf Adults. Das heißt, es geht um ein Kind, das hören kann, aber der Rest der Familie, also ist eine junge Tochter, gerade 16, 17 so, zwischen Highschool und College, so in der Richtung. Und sie hat eine taube Familie. Sie ist die Einzige, die hören kann. Das heißt, es ist eine klassische Slice-of-Life-Geschichte. Es geht darum, ja, erste Liebe, was will man denn jetzt machen? Will man irgendwie für die Familie da sein? Will man aufs College irgendwo ganz weit weg? Und gleichzeitig eben mit diesem Plot-Twist, oder nicht Plot-Twist, aber was halt das noch ein bisschen spannender macht, eben ihre Familie ist halt taub. Und was da für Schwierigkeiten damit einhergehen, weil die Familie sie halt oftmals auch braucht, weil sie halt eben hören kann. Das heißt, wenn die Familie irgendwas will von Leuten, die auch hören können, ist es halt immer nice, die Tochter vorzuschicken, weil sie halt dolmetschen kann im Endeffekt.
Oh Gott.
For free.
Das klingt, Responsibilities in einem jungen Alter übernehmen.
Ha, genau, darum geht's. Das Ding ist, ist wirklich ein netter Film, geht's auch um Musik, weil sie ist eine begeisterte Sängerin, was natürlich schwierig ist bei tauben Eltern und einem tauben Bruder. Aber es ist einfach ein netter Film. Mehr leider auch nicht. Ich habe nicht verstanden, wie dieser Film den Oscar gewinnen kann, vor allem in einer Zeit, wenn Drive My Car auch nominiert ist. Habe ich schon mal was von Drive My Car in diesem Podcast erwähnt?
Weiß ich nicht, willst du den nochmal erklären, bitte?
Nein, will ich nicht. Ich habe schon oft genug davon erzählt. Ein Meisterwerk, Drive My Car. Der beste Film 2021, mit Abstand, mit gigantischem Abstand. Und ich verstehe leider nicht ganz, wieso Coda das gewonnen hat. Und es war so, das Erwartungsmanagement, da hatten wir es ja in der letzten Folge darüber, war halt sehr hoch, weil bester Film. Und dann ist es halt nur so ein nettes Ding. Also es ist kein schlechter Film, aber halt leider, ne? Und das hat es schlechter gemacht, weil ich halt mir schon mehr erwartet habe.
Das ist so ein bisschen die Frage, wie sehr Coda ein High-Concept-Film ist oder sich einfach eine Thematik nimmt, die super relevant ist, keine Frage, aber darin nicht wirklich es schafft, eine eigene Vision umzusetzen.
Ich würde gar nicht mal... Mein Problem ist tatsächlich fast ein bisschen mehr, dass der Film den Aspekt der Taubstummheit gar nicht mal so sehr in das Zentrum rückt, sondern die Protagonistin ist ja die Einzige, die auch hören kann. Das heißt, Highschool-Drama, erste Liebe und so weiter ist eigentlich relativ klassisch. Und wir verbringen viel Zeit auch damit, eben einfach nur einem normalen Teenager-Mädchen beim normalen Alltag zuzuschauen. Und das finde ich einfach sehr unspannend, ist aber auch nicht mein Genre. Ein Film, den ich erwähnen möchte an der Stelle, der fantastisch ist, eine Amazon-Originalproduktion, Sound of Metal. Der ist 2019 produziert worden, hauptsächlich 2020, also in dem ersten Corona-Jahr ist der durch die Oscar-Verleihungen gegeistert. Er hat leider nicht gewonnen, nur beim besten Sounddesign, weil Sound of Metal geht es um einen Metal-Drummer, der sein Gehör verliert und dann damit klarkommen muss. Und der Film hat viel mehr diesen Fokus auf, wie ist das Leben ohne Gehör. Vom Sounddesign macht er auch fantastische Dinge. Coda macht an der Stelle nur ein einziges Mal was bei einem Konzert, wo es dann in die Perspektive der Eltern geht, was eine sehr beeindruckende Szene ist. Aber Sound of Metal macht es an jeder zweiten Stelle. Also Sound of Metal, ein fantastischer Film, den ich dreimal mehr empfehlen kann, an jede Person.
Okay, dann haben wir unsere Empfehlungen aus dem Weg.
Und jetzt
geht's nicht mehr um Empfehlungen.
Jetzt geht's um deutsche Filme.
Ja, Mann. Okay, erstmal vorab. Andi, warum willst du, dass wir leiden? Warum machen wir so ein Thema?
Ich bin mit der Idee gekommen für deutsche Filme, weil ich deutsche Filme sehr spannend finde an sich. Ich finde die Idee dahinter super, super spannend, weil ich bin ein Mensch, ich schaue mir alle Filme immer in der Originalsprache an. Also ist es ein dänischer Film, dann schaue ich ihn auf Dänisch mit deutschen Untertiteln an. Ich schaue alle Filme auf Englisch an, ich schaue sie mir auf Koreanisch oder auf Japanisch an. Der deutsche Film ist der einzige Film, den ich anschauen kann, und zu 0% irgendeine Form von Sprachbarriere besitze. Englisch ist sehr nah dran. Da vergesse ich es in den meisten Fällen, dass es eine andere Sprache ist. Aber Deutsch umgibt mich einfach nochmal mehr. Das heißt, die Möglichkeit, das immersivste Erlebnis zu sein, das es überhaupt gibt, hat der deutsche Film eigentlich. Und das ist... ich habe gesagt, die Möglichkeit.
Ja, okay, das ist ein guter Punkt.
Und ich finde, der deutsche Film hat einfach auch manchmal so diese Momente, wie er mich einfach trifft, weil es auch in einer Region spielt, in der ich selbst lebe, weil es Themen behandelt, die mich selbst beschäftigen, weil es halt um Deutschland geht und deutsche Kultur, deutsche Geschichte, was auch immer. Dementsprechend ist da eine Faszination da, die halt leider aber nicht immer ausgeführt wird. Dementsprechend möchte ich halt auch sozusagen das nutzen, einfach mal so ein bisschen einen differenzierten Blick eben auf deutsche Produktionen, auf deutsche Werke irgendwie zu bekommen. Was ist denn beispielsweise schlecht, aber was sind denn auch so Punkte, die wirklich, wirklich geil sind an dem aktuellen deutschen Kino? Dementsprechend, Bernhard, was würdest du denn sagen, war der letzte... jetzt bin ich am Überlegen. Was war denn der letzte nicht so gute deutsche Film, den du gesehen hast?
Oh. Aber wir bleiben mal wieder bei deutschsprachig, okay?
Deutsch. Österreichisch ist deutsch.
Schwierig. Ich war erst letzte Woche im Kino und habe mir den Dykes-Film angeschaut. Willkommen in Siegheilkirchen.
Verzeihung, in Siegheilkirchen.
Ja, ich hoffe, wir werden nicht geflaggt oder so wegen dem Titel. Aber er ist Programm. Jeder, der Dykes nicht kennt, das ist ein österreichischer Karikaturist / Comiczeichner. Und
sehr schön ausgesprochen.
Dankeschön. Der ist 2016 verstorben und hat eben über Jahrzehnte hinweg die Landschaft in österreichischen Magazinen und Zeitschriften und nicht nur österreichischen mitgeprägt. Ist bekannt für einen sehr hässlichen Stil, aber einen ist so, man merkt, er kann zeichnen, aber das, was er zeichnet, ist tendenziell eben auf eine Art irgendwo grotesk. Und der Dykes-Film spielt in den 1960ern irgendwo in Österreich in eben einem Dorf namens Siegheilkirchen. Und es geht um Rassismus, es geht um Sexismus, es geht darum, dass man so eine gefühlte Perspektivlosigkeit hat. Und es ist vage eben an die Figuren von Dykes angelehnt und behandelt grob ungefähr das, was er erlebt hat, als er aufgewachsen ist. Es ist nicht wirklich ein Biopic, aber ich weiß nicht, ob es versucht, einer zu sein. Es war in gewisser Weise für mich ein netter Watch, weil der Dykes Humor, so ich weiß, dass mein Vater früher Dykes gelesen hat und ich habe ja Familie in Österreich, ich habe ja theoretisch diesen kulturellen Hintergrund.
Und nein, ich bin ja Österreicher, das, gell.
Boah, bitte, hören Sie mal auf. Aber was mich an dem Film abholen konnte, war, dass manche Comedy-Szenen für mich tatsächlich einfach sehr witzig waren. Wenn, also in den ersten 10 Minuten kriegen die Schüler die Aufgabe, schreibt einen Aufsatz, was ihr werden wollt. Und der eine fragt den anderen, ja, was willst du denn werden? Und der antwortet, nix, und geht einfach. Das ist so, genau in dem Kontext, mit genau so einem Humor bin ich damals aufgewachsen.
Peak-Comedy, sage ich ganz ehrlich.
Peak-Comedy.
Könnte mir nichts Lustigeres vorstellen. Ich schmeiß mich jetzt schon weg.
Ja, Mann.
Wir mussten die Aufnahme kurz cutten, einfach weil ich so ausgebrochen bin im Lachen.
Absolut. Aber zwischen diesen wenigen Szenen, die mich wirklich gut zum Lachen gebracht haben, war halt ganz, ganz viel Rassismus und Sexismus. Oh. Und ich meine, klar, es geht darum, dass in den 1960ern noch viele Altnazis unter den Leuten waren, die das nicht aufgearbeitet haben. Das ist eine valide Thematik, aber es macht halt keinen Spaß, das so anzuschauen, wenn es nicht quote-unquote woke genug ist. Und das hat mir ein bisschen gefehlt. Erinnert mich ein bisschen an die Interview-Szene aus The Worst Person in the World. Shoutout an alle, die den Film gesehen haben. Ich elaboriere nicht weiter. Ja. Es gab schönere Kinoerfahrungen zuletzt, aber wie schaut's denn bei dir aus? Schlechte deutsche Filme, gibt's sowas in deinem Leben?
Ich hab Bernie einen Blick so oh. Why are you asking? Yes, leider. Ich habe zuletzt, also der letzte schlechte Film, den ich gesehen habe von Deutsch, das, also zu einem gewissen Grad blutet mein Herz ein bisschen, der deutsche Film Zwischen uns. Der war in der Auswahl für die Berlinale dabei. Und in dem geht es um eine alleinerziehende Mutter mit ihrem autistischen Sohn. Und der behandelt an sich ein spannendes Thema, wird logischerweise sehr mit Systemsprenger verglichen, einem der besten Filme überhaupt, weil es eben um ein junges Kind geht, in dem Fall um einen jungen Sohn, nicht um ein junges Mädchen. Das Problem war, der Film hat mich nicht abgeholt. Der hat es nicht geschafft, einfach so ganz in die Pötte zu kommen. Er hat lang gedauert und leider, leider Gottes hat die Schauspielleistung des kleinen Jungdarstellers einfach nicht hundertprozentig überzeugt. Und in genau solchen Punkten steht und fällt es halt einfach massiv mit der schauspielerischen Leistung. Und Hannah Zengel, die Benny bei Systemsprenger gespielt hat, hat halt komplett abgerissen. Also nicht von dieser Welt diese schauspielerische Leistung. Kommen wir später mit Sicherheit nochmal dazu. Bernie ist verwirrt, er tippt kurz ein und wird gleich herausfinden, ja, es ist wirklich Hannah Zengel.
Wie wär's mit Helena Zengel?
Nein, ernsthaft?
Ja, Mann.
Scheiße, okay.
Dachte mir schon, Mensch, Andi.
Deshalb hast du so geschaut.
Get mal deine Facts straight.
Damn.
Helena Zengel.
Das tut jetzt richtig weh, ich bin so kurz davor, selber zu googeln.
Das ist tatsächlich irgendwie tragisch. Ich glaube, damit haben wir offiziell bekannt gegeben, dass wir keine Experten sind.
Ja, jetzt, ich gebe alle meine Titel ab. Wir waren letztens in einer Radioshow und da haben wir bei einem Podcast-Quiz gewonnen.
Oh ja.
Gegen einen Podcast vom Studentenfunk, den es noch gar nicht gibt. Shoutout an Moritz an der Stelle. ich glaube, die Medaille müssen wir zurückgeben.
Ich glaube auch.
Massively wrong einfach.
Ed Lewis, du kriegst es wieder.
Ja, traurig. Ich meinte Helena Zengel natürlich.
Natürlich.
Zengel. Die Nachnamen sind ja bei SchauspielerInnen einfach das Wichtigste. Zengel.
Ja, den hatten wir.
H. Zengel.
Ja. Zwischen uns auf jeden Fall. Ich kann mir vorstellen, dass bei so einem Film, der so sehr versucht, die Personen im Fokus zu haben, dass da ein Mangel an Schauspielleistung einfach so ein Genickbruch sein kann.
Leider. Also, es ist gemein, weil ich rede tatsächlich eigentlich recht ungern über Filme, die ich nicht mag, wenn sie etwas Neues versuchen. Wenn sie halt coole Filme sind und ich schitte gerne auf Gigaproduktionen, die Millionen, wenn nicht Milliarden von Umsatz gemacht haben, wie Herr der Ringe oder sowas in der Richtung. Aber das ist halt einfach wirklich kleines deutsches Kino, wo ich mir denke, so hey, das ist cool, aber man muss halt einfach dann irgendwo auch konsistent in der eigenen Bewertung bleiben und hat mich einfach leider nicht abgeholt.
Aber das ist ja irgendwie genau der Punkt. Du sprichst ja nicht darüber, yo, der Film ist shit, sondern der Film hat coole Sachen versucht und hat in denen leider für dich nicht funktioniert.
Mhm.
Und das ist in gewisser Weise ja ein valider Punkt, den man ansprechen will.
Natürlich, und auch ansprechen muss, um irgendwie auch glaubwürdig zu sein. Was ich aber jetzt mal sagen will, ein Film, den wir beide zusammen angeschaut haben, Fabian und der Gang vor die Hunde. Oder der Gang vor die Hunde.
Jetzt bin Fabian ich richtig unsicher. Und der Gang vor die Hunde.
Bin richtig unsicher, was meine
Frage ist. Ja, es ist gerade peinlich.
Auf jeden Fall, da geht es um den jungen Fabian, der in
Vor dem Zweiten Weltkrieg.
Vor dem Zweiten Weltkrieg? Stimmt. Die Nazis haben noch nicht, also die Nazis sind da, sind omnipräsent, aber noch nicht kriegmäßig, In die Krise noch nicht ausgebrochen. Auf jeden Fall in diesem Deutschland ist der junge Fabian ein junger, Universalgelehrter im Endeffekt, so sehr gebildeter Mensch, lebt da einfach sein Leben. Also ist schon fast Slice of Life mit ein bisschen Romantik dann noch beim guten Fabian.
Das schöne Deutschland in den 1920ern.
Und der Film, finde ich, ist super, super spannend. Und an sich ist der Film einfach so ein Historiending und es geht um Fabian, der in dem Fall gespielt wurde von Tom Schilling. Der hat beispielsweise in Werk ohne Autor mitgemacht, wenn du schon mal was von dem Film gehört hast.
Natürlich.
Hast du schon mal was von dem gehört?
Nee.
Das ist der Film vom selben Regisseur von Das Leben der Anderen.
Habe ich auch schon von gehört.
Du hast Das Leben der Anderen nicht gesehen?
Nee.
Bernhard, das ist der einzige Film, also von der jungen deutschen Geschichte, der den Oscar für besten fremdsprachigen Film gewonnen hat. Hast du den nie im Deutschunterricht mal angeschaut? Dieser Klassiker, wo es um einen DDR-Stasi-Mann geht, der eine mehr oder weniger junge Familie abhört, also nicht Familie, sondern ein junges Paar abhört, die so links sind und ausbrechen wollen aus diesem ganzen System, die da kritisch drüber nachdenken. Und der Stasi-Mann, weil er sie ja die ganze Zeit abhört, langsam bekehrt wird und sie am Ende dann auch versucht zu schützen in irgendeiner Weise.
Ich sag's mal so, ich glaube, mein Deutschunterricht hat mich versagt.
Damn, krass. Ich habe den Film, glaube ich, zweimal oder dreimal im Deutschunterricht gesehen.
Tja, ich habe im Deutschunterricht ganz, ganz viele Dokus über Geografiezeug gesehen.
Ach krass, okay, spannend. Also wirklich ein ganz toller Film.
Also jetzt, wo du sagst, ich habe das Cover auf jeden Fall schon mal gesehen, aber das kam tatsächlich nie auf. Und ich bin nicht davon ausgegangen, dass es in jüngster Zeit irgendeinen deutschen Film gegeben hätte, der auch ausländischen Oscar oder irgendwas auf der Skala gewonnen hätte.
Ja, wirklich. Also ein toller Film. Oh Gottes Willen, den Namen muss ich jetzt tatsächlich mal kurz spicken. Von Florian Henkel von Donnersmarck.
Du musst gerade einen Namen spicken. Die ganze Folge ist bisher ein einziges. Wir kriegen keinen Namen
hin. Fuck you. Okay, aber ich meinte natürlich den guten alten Henkel von Donnersmarck. Was ein geiler Name.
Das ist richtig gut.
Auf jeden Fall zurück. Tom Schilling, dementsprechend ein doch einigermaßen bekannter Schauspieler, hat bei vielen unterschiedlichen Sachen mitgemacht. Und der spielt den namensgebenden Fabian. Und in der ersten halben Stunde, das habe ich dir auch damals erzählt.
Ja, so das erste Drittel in etwa.
Ich war absolut begeistert. Der Film spielt mit den einzelnen Kameraeinstellungen, macht die weirdesten Sachen, cuttet einfach plötzlich mal den Bildschirm auf, wo gleichzeitig mehrere unterschiedliche Sachen passieren. Kamerafahrten, wo dir so halb schlecht wird einfach. Dialoge, die kurz sind, die frisch sind, die schnippisch sind einfach. Schnittszenen, die einfach so ein Gefühl, die einen rausschmeißen. Und du denkst, oh krass, was ist das denn? Und was gezeigt wird, das ist so ein bisschen, um das wilde Nachtleben auch zu illustrieren einfach. Und man ist da unten in irgendwelchen Kellergewölben und da sind fancy people, die abgefuckten Scheiß machen. Und ich war dabei und ich dachte mir, nice, nice, nice. Und dann lernt er auf, genau, einer dieser Partys eine Frau kennen und dann wird so ein belangloses Liebesding. Und ich dachte mir so, nein, deutsche Filme, ha, genau, dafür mag ich euch nicht mehr.
Es war halt eben es gab so ein richtig gutes Setup und der Follow-through, den der Film gewählt hat, war, jo, wir ziehen uns jetzt aus genau dieser Welt, die eigentlich so spannend ist und für die wir so viel getan haben, dass sie so vibrant und lebendig ist, genau die ignorieren wir jetzt für den Rest des Films, was so auf narrativer Ebene, okay, Ausbruch aus der bekannten Welt, der ist jetzt woanders und die andere Welt ist keiner Shit und das, ne, passt alles in das Bild, in die Story, die erzählt wird. Aber es macht halt weniger Spaß. Es macht so viel weniger Spaß.
Ja, und der Übergang ist schon sehr schnell. Also die alte Welt wird sehr schnell abgehandelt und ja, die neue Welt wird eigentlich schon als die bessere dargestellt. Also schon so ein bisschen gesettelt einfach mit der Frau einfach so. Das ist eigentlich schon besser dann für einen. Und an der Stelle möchte ich jetzt auf ein strukturelles Problem von deutschen Filmen eingehen.
Das kann ich mir nicht vorstellen, dass es da was geben könnte.
Glaubst du nicht, dass es ein strukturelles Problem geben könnte, wenn über die letzten 20 Jahre eigentlich nur Scheiße kommt? Nein, Spaß. Das ist gemein. Es gab viele coole deutsche Filme, deshalb machen wir den Podcast, auch um die ein bisschen zu highlighten. Aber wir sind auch hier, um zu shitten.
Ja.
Deshalb, strukturelles Problem. Die Filmförderung in Deutschland ist eine große Hausnummer. Es werden jedes Jahr circa 400 Millionen Euro Filmförderung reingepumpt. Das ist für Kunst echt viel Cash in Deutschland.
So, Hashtag eigentlich richtig nice.
Eigentlich richtig nice. Das Problem ist nur, wovon sind diese Filmförderungen denn abhängig? Und das Ding ist, Filmförderungen sind nicht nur davon abhängig vom Inhalt, also dass es irgendwie Kunst sein sollte, also lächerlich. Oder ich meine, wenn es auch schon irgendwie darum gehen würde, Leute weiterzubilden oder auf irgendwelche Missstände aufmerksam zu machen. Also selbst die Sachen, die jetzt nicht unbedingt nur mit Kunst zu tun haben, aber die immer noch einen wertvollen Aspekt hätten. Nee, selbst darum geht es noch nicht mal primär, sondern es geht oftmals auch darum, wie viel kann dieses Konzept denn einspielen. Es geht um den geschätzten monetären Erfolg einfach eines Films.
Ist ja fast so, als würde nicht der Inhalt des Films im Vordergrund stehen.
Sondern wie viel Cash der Film machen kann. Nice, genau, Bernhard.
Oh, wir brauchen so ein German Cinematic Universe. Das GCU.
Oh mein Gott, Alter. Nee, und genau deshalb sind auch von der Filmförderung einfach Filme subventioniert, wo du dir denkst, warum denn? Also warum ist jetzt irgendeine Matthias Schweighöfer-Komödie, wo er nackt irgendwo mit einem Buddy irgendeiner Frau hinterher rennt? Trifft auf viele Sachen zu.
Vor allem auf viele Schweighöfer-Filme.
Ja, oder wo er gemeinsam mit Florian David Fitz irgendwie so durch die Gegend zieht in, keine Ahnung, Der geilste Tag.
Ja.
Oder 100 Dinge.
Ja. Was allerdings, ich finde, wir brauchen noch so ungefähr 5 bis 10 weitere Elias Mbarek-Filme, bei denen er irgendwie der Coole ist.
Das ist ein sehr guter Punkt. Auf Elias Mbarek komme ich gleich nochmal zu sprechen.
Ah ja, perfekt.
Alternativ auch Matthias Schweighöfer wird, lol.
Nochmal Matthias Schweighöfer.
Was habe ich denn heute mit Namen?
Wir cutten das alles so hin, dass du nur die richtigen sagst.
Sehr gut. Ich meinte natürlich nicht Matthias Schweighöfer, sondern
Till Schweiger.
Genau, dankeschön. Dankeschön.
Was ein Opfer, ey.
Till Schweiger meinte ich dann.
Hm. Die Synchronstimme von Herkules.
Oh, stimmt.
Aha.
Und der bei Inglourious Basterds mitspielt.
Da ist er tatsächlich gut.
Würde ich tatsächlich
Es ist das Adam Sandler-Problem. Er sollte halt nicht selber Filme machen.
Ich weiß nicht, ob ich das unterschreiben würde. Aber was ich sagen will, um den Punkt wieder reinzuholen. Haargenau solche Filme werden teilweise auch von einer Filmförderung subventioniert. Und das ist ziemlich shit. Das sollte eigentlich nicht sein. Eine Filmförderung sollte dazu da sein, um Kunst auch wirklich weiterzubringen. Und da hat Jan Böhmermann mit seinem fantastischen Neo-Magazin Royal mal einen Beitrag dazu gemacht. Und da hat er auf so Missstände mal sehr, sehr prominent hingewiesen. Und in diesem Beitrag gab es eben auch ein Interview mit einer Journalistin, die vor allem kritisiert hat, dass bestimmte Themen einfach in den Vordergrund gerückt werden. Das heißt, beliebt sind beispielsweise heimatbezogene Sachen, Mundart, Komödie, maximal so Dramedy, also so eine Mischung aus Drama und Komödie. Das heißt, Sachen, die einfach recht leicht sind, die irgendwie ein ernstes Problem schon mitnehmen, aber es gibt auf jeden Fall am Ende immer eine Auflösung und ein Happy End und den Shit. Das ist die eine Option. Die andere Option, historisches. Irgendetwas in der Richtung.
Irgendwas mit Nazis.
Irgendwas mit Nazis oder mit DDR. Auf jeden Fall irgendetwas, wo der Konflikt oder die Krise schon so lange in der Vergangenheit ist, dass man heute kein schlechtes Gefühl mehr damit haben muss. Das sind die zwei Sachen, die richtig, richtig ziehen auf einer thematischen Ebene. Und das ist halt ein bisschen sad. Und haargenau in so eine Richtung hatte ich auch das Gefühl, ging dann auch Fabian im Gang vor die Hunde. Es ging halt wirklich vor die Hunde, einfach der Film dann. Wo ich mir dachte so, ach nee, Leute.
Ich meine, es war jetzt nicht ein Film, der zwanghaft auf ein Happy End hingedrückt hat, aber es war halt...
An sich gar nicht eigentlich, aber es war halt thematisch gesehen wieder super boring einfach. Und
ich finde, es wurde so mit dieser ersten halben Stunde, klar, da wurde ein Risiko eingegangen. Das hätte einfach von Anfang an ein Trainwreck sein können, aber das die erste Hälfte, die so experimentell und so visionär spannend einfach auch so gut funktioniert und dass die danach weggekarrt wird, es fühlt sich einfach so an, als würde hier nichts versucht werden.
Ja.
Und ich glaube, das ist auch so einer der größten Punkte, was an Filmförderung super frustrierend ist.
Ja, das Ding ist, die durchschnittliche Geldmenge für einen deutschen Film ist so Pi mal Daumen bei 4 Millionen Euro. Also
Holy.
Es geht an sich eigentlich klar, man muss dazu sagen, aber ich meine, für eine deutsche Komödie brauchst du noch nicht mal irgendwelche Kostüme oder so ein Shit. Das heißt, so teuer werden die auch jetzt nicht unbedingt produziert. Und insgesamt gibt es ja ein Budget von 400 Millionen. Also man kann da schon ein paar Filme auf jeden Fall komplett damit finanzieren,
so,
wenn man es wollen würde.
Aufs Jahr gerechnet.
Ja, aber du hast halt einen super wichtigen Punkt auch angesprochen, dass diese Filmförderungsmenschen halt einfach teilweise richtig, richtig konservativ sind. Weil Filmförderung ist auch eng mit Fernsehen beispielsweise verbunden. Das heißt, die Film- und Medienstiftung NRW ist auch ganz, ganz viel, also da hängen einfach auch ganz viel ZDF, RTL und auch der WDR zusammen. Und in diesen alten Institutionen sind mit Sicherheit keine Leute, die jetzt irgendwie fresh, jung und dynamisch sind. Um das Ganze noch weiter auf die Spitze zu treiben, um das mal zur Schau zu stellen, der Medienverband Berlin-Brandenburg, und da ist mir bei dem Böhmermann-Beitrag wirklich so ein bisschen die Kinnlade runtergeklappt. Dieser Verband hat eine Intendantin namens Kirsten Niehaus. Und die ist seit 17 Jahren die Intendantin. Jetzt fragst du dich vielleicht, was hat das damit auf sich? Was bedeutet das,
ja, so Intendantin? Where are you going with this?
Diese Person, diese einzelne Person, Kirsten Niehaus, hat 2019 Fördergelder in Höhe von 27 Millionen Euro vergeben. Kein Gremium, kein irgendwas, nur diese eine Person.
What?
Und das macht sie jetzt seit 17 Jahren.
Okay.
Also Kirsten Niehaus Filmgeschmack oder ihre Idee davon, was denn ein guter Film sein könnte, bestimmt auch die deutsche Medienlandschaft. Und da denke ich mir so, so viel Macht, Verantwortung in der Hand von einer Person, glaube ich nicht, ihr seht doch nicht, was da falsch laufen könnte in irgendeiner Art und Weise.
Ich meine, ist ja nicht so, als wäre Kunst subjektiv.
Nein, überhaupt nicht. Und dementsprechend, Bernhard, kommen wir doch einfach mal zum Best Worst of der letzten paar Jahre von den tollen deutschen Kinofilmen, die die Menschen bewegt haben, die ihre Herzen haben höher schlagen lassen. Bernhard, Wir kommen zu die Top 10 erfolgreichsten deutschen Filme des letzten Jahrzehnts. Und du darfst mal wieder raten. Was glaubst du denn, war in dem letzten Jahrzehnt von 2009 bis 2021, ist eine Statistik. Was glaubst du denn, war der erfolgreichste Film? Wer hat am meisten Cash gemacht?
Okay. Goddammit. Einfach, fuck you, Goethe. Ist auf jeden Fall in der Top 10. Ich glaube nicht, dass er die Nummer 1 ist.
Da liegst du richtig. Fuck you, Goethe ist nicht Platz 1. Es ist Fuck you, Goethe 2. Bernhard, oh mein Gott, du bist komplett falsch. Fuck you, Goethe 2 ist vertretener. Fuck you, Goethe 1 ist auch vertreten. Und Fuck you, Goethe 3 ist ebenfalls vertreten.
Boah, das ist so sad.
Sind alle mit dabei.
Ist Coco Wäh von Till Schweiger auch drin?
Der oder ist das passt zeitlich sogar schon nicht mal mehr, glaube ich.
Dachte ich mir, das ist schon länger her. Er ist wieder da?
Nein.
Nicht mit dabei. Okay.
Hast du sonst noch irgendeine letzte Idee, was dabei sein könnte?
Also ich wünsche mir, dass Systemsprenger dabei ist, aber das ist ein Arthouse-Ding, das nimmt meistens nicht so viel Geld ein.
Plus er verursacht wahrscheinlich psychische Krisen einfach während und nach dem Schauen.
Ich würde es mir hoffen, ich würde es mir wünschen. So.
Also nein.
Also jeden, den der Film kalt lässt.
Ich möchte jetzt einmal die richtige Reihenfolge von Fuck You Goethe vortragen. Bitte. Fuck You Goethe 2, dann Fuck You Goethe 1 und dann Fuck You Goethe 3.
Ey, ich habe nur den dritten gesehen.
Was?
Was ein Dreck, ey.
Was? Du hast nur den dritten gesehen?
Das ist so das, wenn du Weihnachten daheim bist und deine Eltern halt mit dir Zeit verbringen und dann sitzt man vorm Fernseher. Ich sitze sonst nie vorm Fernseher dann läuft da halt Fuck You Goethe 3.
Wir komplementieren uns so gut. Ich habe halt nur den ersten und den zweiten gesehen.
Hey!
Ey, passt perfekt.
Okay, wir sind doch wieder zurück. Wir sind wieder Profis.
Ja, dann auf Platz 2 Honig im Kopf. Tatsächlich eine Filmproduktion, wo es eher auch um Alzheimer geht. Also durchaus auch ein bisschen heavieres Thema. Dann Das perfekte Geheimnis.
Oh ja, das ist doch auch erst von vor 2-3 Jahren, oder?
Yes, so ein klassisches, oh Gottes Willen, wie nennt man das denn jetzt? So ein Kammerspiel, so ein Ensemblecast, also so Best of, wer sind die deutschen Schauspieler? Da ist ein Elias Mbarek dabei, da ist ein Friedrich Lau dabei, eine Jella Haase oder ein Florian David Fitz oder eine Jessica Schwarz. Das heißt, wirklich so die großen Namen halt, die man irgendwie in jedem zweiten Film sieht. Und da geht es im Endeffekt darum, alle wollen jetzt mal ihre Smartphones weglegen und einfach so einen Abend verbringen. Entschuldigung, sie wollen alle ihre Smartphones offen auf den Tisch legen und alle Nachrichten werden öffentlich. Ist das Konzept von einem französischen Film. Ist nett. Also ich habe den französischen Film gesehen, lustigerweise den deutschen nicht, aber ich glaube jetzt nicht, dass da weltbewegend irgendwas anderes bei rumgekommen ist. Die Kritiken waren jetzt auch nicht so viel anders. Dann als nächstes, der Junge muss an die frische Luft.
Oh, das war der mit dem kleinen Jungen, da habe ich Plakate gesehen. Boah, du hältst mir gerade richtig den Spiegel vor. Ich ignoriere deutsches Kino massiv.
Mensch, das war die Pastewka-Biografie, also sein Lebenswerk.
Pastewka?
Ja, der...
Ich kenne Pastewka.
Comedian? Sehr gut.
Ja, also ich kenne den primär aus den Wichser-Filmen. Absolut amazing deutsches Kino.
Ey, ganz ehrlich, ich glaube, ich krieg's kotzen. Ich habe schon wieder den Namen gebutschert, glaube ich. Weil der Wichser ist einer der Filme, den ich auch gesehen habe. Wichser mit Doppel-X an der Stelle.
Ja.
Ist hilarious. Also,
ist eine wilde Comedy.
Die Wichser-Filme sind halt wirklich dumm. Aber das sind so ein bisschen Guilty Pleasure-mäßig. Aber ich meinte nicht Pastewka, glaube ich. Pastewka hat nämlich schwarze Haare. Ich meinte einen Comedian mit blonden Haaren.
Mario Barth. Stefan Raab.
Nein, Bernhard.
Den Mittermeier.
Nein.
Den aus Die Sieben Zwerge.
Auf Gottes Willen, ich meine nicht Otto Mann.
Den anderen aus Die Sieben Zwerge.
Habe Kerkeling. Aha. Mein Gott, ey.
Wow.
Also wirklich.
Es gibt eine Habe Kerkeling-Biografie in Filmformat?
Also er hat ein Buch geschrieben über sein Lebenswerk und das wurde dann verfilmt. Und das war wirklich auch herzberührend. Es geht um einen Jungen eben, der dieses Entertainer-Gen halt irgendwo in sich hat. Aber dafür halt auch ein bisschen uneckt einfach und seine Geschichte wird einfach da erzählt.
Das klingt actually nicht uninteressant.
Also wirklich, der Jungdarsteller, in dem Fall heißt er Julius Weckauf, das habe ich jetzt gegoogelt, dementsprechend you can trust us, der spielt wirklich Harpe Kerkeling. Also
okay.
Wirklich, es geht um sein Leben. Und dann geht's weiter. Willkommen bei den Hartmanns.
Okay.
Noch nie von gehört?
Nö.
Schade. ist jetzt auch nicht so ein krasser
Was Film. Kommt danach?
Gar keinen Bock. Okay.
Jetzt überhaupt.
Oh, scheiße, Bernie, ich höre deine Abneigung gegen deutsche Filme. Mhm. Danach kommt Vicky und die starken Männer, dann nochmal Türkisch für Anfänger und nochmal Nightlife. Das heißt, wenn du aufgepasst hast, Elias Mbarek ist die Hauptrolle in 5 der 10 erfolgreichsten Filme des letzten Jahrzehnts.
Ja, deshalb sage ich doch, wir brauchen noch 5 bis 10 neue, weil dann ist das in allen.
Ja, dann haben wir es einfach einmal durchgespielt, deutsches Kino.
Boah, ey.
Und ich meine, allein das zeigt doch auch wieder so, oh mein Gott, Elias Mbarek an sich, hotter Typ, aber, ne, denkt man sich jetzt auch so, passt schon, den muss ich jetzt auch nicht in 5 von 10 Filmen sehen.
Weiß ich nicht, ich überlege gerade so, Tom Hanks, ich schaue immer gern Tom Hanks in Filmen. Ja. Aber zu einem gewissen Punkt so, wie wäre es mit ein bisschen Diversity?
Stimmt. Wie wäre es mit ein bisschen mehr Heimat? Wie wäre es mit ein bisschen mehr Bayern?
Siegheilkirchen.
Nein, nicht die Art von Heimat.
Okay, gut.
Ich meine die Art von Heimat Landshut. Ich meine die Art von Eberhofer-Krimis.
Boah.
Gottes Willen, love them. Ich habe ja letztens die Eberhofer-Krimis geschaut.
Und in einer weirden Reihenfolge, die soweit ich weiß.
Mit dem 4. habe ich angefangen. Es gibt eine Watchliste. Nein, gibt's nicht. Also, es wäre so geil, wenn es so ein Fandom geben würde, die richtige Reihenfolge, die Eberhofer-Krimis anzuschauen. Nee, ich habe mir die Eberhofer-Krimis angeschaut und es macht halt auch Spaß, weil ich komme da irgendwo aus der Ecke, Landshut war ich schon öfters mal. Und es ist halt geil, wenn die irgendwo durch die Gegend fahren und du denkst dir so, oh, da war ich schon mal. Das ist beeindruckend. Und es ist halt so ein
bayerischer Humor. Diesen Kreisverkehr kenne ich.
Genau. Der heißt auf Google Maps Eberhofer Kreisverkehr.
Das ist... Goddammit. Das wusste ich nicht. Als hätten wir es geplant.
Also es gibt wirklich so den Kreisverkehr in den Eberhofer Krimis. Ja, so.
Das weiß ich eben, aber ich wusste nicht, dass der jetzt offiziell der Eberhofer Kreisverkehr ist.
Ich weiß jetzt nicht, wie offiziell das ist oder wie sehr einfach da Meme-Lords am Werk waren. Aber... Das ist ja eben auch eine Stärke irgendwo beim deutschen Film, dass du dann halt so dieses, damit kann ich mich identifizieren. So, da habe ich irgendwie einen Bezug dazu und das macht ja auch Spaß. Aber eigentlich habe ich diese Überleitung nur deshalb genutzt, um noch mehr auf deutsche Filme zu scheißen. Weil die Filmförderung ist ja nicht nur deshalb so schlecht, weil sie von konservativen Menschen konservative Konzepte erwartet, sondern auch, weil sie extrem bundeslandabhängig ist. Die Länderförderung. Es gibt nämlich die von Bayern, es gibt die von Nordrhein-Westfalen, es gibt die von Berlin-Brandenburg, was auch immer. Das Problem ist aber, dass diese Filme voraussetzen, dass wenn sie einen Film subventionieren wollen, dass der dann auch ganz viel Geld in dem jeweiligen Bundesland ausgeben muss. Das heißt, egal ob es Sinn macht oder nicht für die Geschichte, wenn man auf Filmförderung angewiesen ist und mehrere Bundesländer braucht, muss man auch in mehreren Bundesländern Geld ausgeben und drehen oder sowas in der Richtung. Oder thematisch dieses Bundesland erwähnen, wo du dir denkst, okay, ziemlich blöd eigentlich. Und dadurch wird halt auch wieder der Kreativprozess einfach eingeschränkt. Und das ist schade.
Das ist so dieses, du hast meinen Vater ermordet. Und zwar hier in Nordrhein-Westfalen. Okay. Einmal einen Title Drop so.
Wirklich, einfach mal so richtig reinhauen. Was ich aber an der Stelle noch sagen muss, einfach nur um nochmal klar zu machen, wie groß die Filmförderung ist. In Europa ist die deutsche Filmförderung auf Platz 2 von Geldern, die dafür ausgegeben werden. Auf Platz 1 ist die französische Filmförderung. Aber dann kommt schon Deutschland.
Okay, was mich an der Stelle quasi noch interessiert. Französischer Film ist ja, hatte ja eine Riesenzeit, super spannend, ist heute auch wieder richtig interessant auch.
Im Kommen.
Im Kommen.
Aber ich muss dazu sagen, französische Filme haben auch echt das gleiche Problem wie deutsche. Viele, viele Produktionen sind einfach haargenau dieses leichtherzig, nicht zu schlimm und einfach ein bisschen, ja, flach.
Wir wollen den 5. ziemlich beste Freunde. Bitte. Es gab noch nicht genügend Versuche. Worauf ich hinaus wollte. Lokale Filme können sich ja primär mit lokalen Thematiken auseinandersetzen. So, wir hören, ne, deutsche Filmförderung unterstützt vor allem Heimatfilm oder sonst irgendetwas Historisches, das hier passiert ist. Und das ist ja prinzipiell etwas, wenn wir darüber reden, dass Filme in Ländern irgendwo verankert sind oder dass Regisseure und Regisseurinnen eben einen kulturellen Hintergrund haben, dass sie Geschichten erzählen, die tendenziell dazu passen. Mir fällt da primär eben Südkorea ein. Ich glaube, ich habe 4 besondere Filme im Kopf, aber in jedem einzelnen wird die besondere Schere zwischen Arm und Reich zumindest erwähnt oder auf irgendeine Weise thematisiert. Und das finde ich super interessant, weil wenn wir im Umkehrschluss darauf schauen, was macht den deutschen Film aus? Und hier möchte ich eben ein bisschen segwayen zu einem, hey, es gibt auch guten deutschen Film, der sich tatsächlich mit Problemen auseinandersetzt, die es in Deutschland gibt, dann will ich nicht hoffen, dass Systemsprenger ein kulturelles Problem behandelt, sondern ein allgemeines Problem, aber das mit einem deutschen Approach macht, wobei, Gott, das fühlt sich immer komisch an, sagen, mit einem deutschen Approach, das ist so dieses, oh, bitte, wir wollen es deutsch. Davon möchte ich mich distanzieren. Aber stellt sich die Frage, natürlich ist man irgendwo mit seinem kulturellen Hintergrund verbunden und deutscher Film wird in gewisser Weise diese Kultur mitbringen. Und deshalb finde ich es super spannend, wenn wir uns auch diese Filme anschauen. Weil du hast ganz am Anfang gesagt, deutscher Film hat das Potenzial, die stärkste Immersion zu erzeugen, weil eben für uns als Deutschsprachige die geringste Barriere besteht. Und deshalb, ich würde jetzt einfach gerne über Systemsprenger reden, ist das ein Film, der hitten kann, auf eine Art, vor der man sich ganz, ganz schwer schützen kann.
Und das Ding ist, ich würde ja auch sehr zustimmen, weil der Sozialstaat in Deutschland ja ein ganz großes Ding ist und auch die Familienhilfe, die Förderung halt auch irgendwo super, super relevant ist und die ja auch für Deutschland im internationalen Vergleich ja auch irgendwo ein Alleinstellungsmerkmal ist. Also so toll das Land der Träume Amerika auch ist, in dem Fall hätte ein kleines Mädchen wie Benny, die eben der sogenannte Systemsprenger ist, also die von einer Pflegefamilie in die nächste gegeben wird, hätte wahrscheinlich wesentlich schlechtere Karten als im deutschen Kontext. Und das Schöne ist, da wird jetzt sehr spezifisch drauf eingegangen, wie schwierig es Benny hier schon hat. Weil, also kurz zusammengefasst, weil Systemsprenger, wir lieben beide diesen Film.
Ja, ist ein herrlicher Film von 2019, wurde damals auf der Berlinale veröffentlicht. Und war auch der deutsche Contender für den Oscar in diesem Jahr. Ist leider nicht auf die Shortlist gekommen, aber my God.
Ich meine, die war auch schwierig, da überhaupt reinzukommen. Und der beste Film, der damals ausländisches Best Picture gewonnen hat, war halt auch Parasite. Mhm. Also schwierig.
War ein starkes Jahr.
War ein gutes Jahr. 2019 war ein fantastisches Jahr. Wir müssen eigentlich mal einen Podcast nur über das Jahr 2019 machen, weil es war ein tolles Jahr. Aber ich, um zurück zu Systemsprenger zu kommen, es geht eben um dieses kleine Problemkind und sie wirklich überfordert einfach auch ihre Mutter, deshalb wird sie auch einfach von einer Pflegefamilie in die andere gegeben und sie hat ein massives Aggressionsproblem. Das heißt, sie schreit sehr viel, sehr laut, wird gewalttätig einfach gegenüber den Erziehern, den Erzieherinnen, aber auch gegenüber anderen Kindern und ist dementsprechend einfach fast unmöglich zu handeln, bis dann der junge, oh Gottes Willen, wie heißt er denn?
Micha.
Micha, genau. Gespielt von Albrecht Schuch. Ich hoffe so sehr, dass der Name richtig ist.
Er heißt auf jeden Fall Schuch. Ich schaue nochmal nach.
Albrecht, heißt er Albert? Wenn er jetzt Albert heißt, dann gehe ich einfach aus dem Aufnahmestudio.
Bernhard. Du hättest es verdient. Ich schaue sofort nach. Albrecht Schuch.
Ja, dankeschön. Das war jetzt wichtig einfach für mein Ego.
Ja.
Und er ist ein Sozialarbeiter, der normalerweise mit aggressiven, männlichen Jugendlichen so 17, 18 zusammenarbeitet. Und er schafft es, so ein bisschen mit ihr zu connecten, mit dem jungen, kleinen, neunjährigen Mädchen. Und die formen dann ein Bond. Und darum geht's in dem Film tatsächlich, wie Benny irgendwie wieder aufs Leben klarkommen könnte im Entferntesten. Und dieser Film zerbricht einen einfach.
Der
bricht einem das Herz.
Er macht es eben auf eine Art, die wirklich so jeden Schutzwall, den man während dem Schauen auch aufbauen könnte. Denn es gibt diese Szenen, in denen Benny so brutal ist. In denen sie gewalttätig wird, in denen sie rumschreit. Ich glaube, eine der ersten Szenen ist eine, in der steht sie auf einem Spielplatz und beleidigt random Passante.
Ja.
Ist jetzt nicht unbedingt, was einen Hauptcharakter super sympathisch wirken lässt von Anfang an. Es ist genau diese Beidseitigkeit, die Benny irgendwo vermittelt. Sie wird erst zu diesem aggressiven Kind, zu dieser unbändigbaren Wut, wenn sie mit Enttäuschung konfrontiert wird, wenn sie theoretisch Dinge akzeptieren müsste, die sie nicht möchte. Und das ist so schwierig, weil Benny so süß sein kann. Sie kann so lieb sein. Sie einfach das, was ein Kind ausmacht, dass es einfach nur Liebe ist, das theoretisch noch nichts Schlimmes in der Welt gesehen hat.
Sie kann einfach Kind sein, so. Das ist das Ding.
Und das ist wunderschön. Und für jede dieser Szenen immer wieder bist du damit konfrontiert, hey, es sieht besser aus und dann kommt der nächste niederschmetternde Schlag und es wird wieder besser und der nächste Schlag und so geht es auf und ab und meine Güte, es gibt SozialarbeiterInnen, die sich um sie kümmern, die ihr Bestes geben, diesem Kind Chancen zu vermitteln, aber sie hat einfach keine und der Film ist einer, das sagt die Regisseurin Nora Fingerscheid, es ist ein Film, der die Thematik der Systemsprenger noch positiv behandelt.
Oh Gottes Willen. Also, Bist du dir sicher, dass sie Nora Fingerscheid heißt? Ich dachte, sie heißt Nora Fingerscheid.
Oh, sie heißt Fingerscheid. Oh mein Gott.
Och, Bernhard.
Ich hab's sogar vor mir stehen.
Ich kann sie zurückgeben. Das wusste ich aus dem Kopf. Mm. Ah, du schlechter Mensch.
Ja. Der Punkt ist, es ist ein Film, der einen Blick auf eine Realität wirft, die, ich sag mal, den Alltag der meisten einfach nicht betrifft.
Ja.
Und das ist so schön. Es ist so schön, weil es genau das ist, was Film machen kann. Nicht spezifisch nur deutscher Film, sondern Film im Allgemeinen. Goddammit.
Der Film hat auch deshalb so hart gehittet, weil, wie du das sagst, so diese Dichotomie zwischen Dankbarkeit und Liebe und gleichzeitig unbändigen Aggressionen, dass es zum Verstehen gibt, einfach wie das in einem Alltag ungefähr ist. Und ich selbst hatte mal die Gelegenheit, einen längeren Zeitraum mit schwer erziehbaren Jugendlichen zusammenzuarbeiten. Da habe ich an einer Grund- und Mittelschule eben an so einem Nachmittagsprogramm, also nicht teilgenommen, sondern halt da mitbetreut für längere Zeit. Und da bin ich eben mit ähnlichen Kindern in den Kontakt gekommen einfach. Nicht auf dem Niveau wie Benny, aber wo ich mir denke so, oh krass. Ja, das ist wirklich, wirklich ein Problem. Wenn Leute, also wenn halt kleine Kinder mich in einem Zug halt so komplett beleidigt haben, so mir Gewalt angedroht haben und dann am Ende, so, wo ich dann gesagt habe, okay, ich muss jetzt leider gehen, sind sie halt zu mir hergelaufen und haben mich umarmt. So, hey, es war voll schön, dass du da warst. Und ich dachte mir so, war schwierig. Und genau das bringt dieser Film so gut rüber, wie du dieses kleine Kind halt auch hassen kannst, obwohl du weißt, dass es nichts dafür kann. Es ist absolut unschuldig. Benny ist ja auch Opfer von wirklich groben Misshandlungen gewesen auch. Und viele Gewaltausbrüche sind ja deshalb der Fall, weil das so getriggert wird, diese Memory einfach. Und das ist so krass, das zu sehen einfach in einem Film, der das so gut rüberbringen kann, wo ich mir denke, fantastisch. Also das ist wirklich Peak Cinema.
Es ist nicht nur super rübergebracht, wie sie zwischen diesen zwei Welten steht, zwischen diesen, ich habe keine Kontrolle über mich und ich kann wirklich einfach lieben und Kind sein. Der Film schafft es tatsächlich irgendwo so hervorragend, Besserung in Aussicht zu stellen, so diese Hoffnung für uns, das Publikum, dass es Benny besser geht und uns die wieder und wieder zu nehmen und dabei trotzdem am Ende nicht klassisch deutsch einfach auf einer positiven Note enden muss, sondern auf einer Note, die letztendlich Benny einfängt. Es ist ein Film, der so viele Fragen offen lässt, der nicht loslässt. Es ist ein Film, wo man sich eigentlich danach hinstellen will und sagen muss,
tschüss Leben.
Absolute Baseline, ich unterschreibe jetzt Petitionen, dass die
mal wenigstens anständig bezahlt werden.
So in etwa, das wäre so.
Also das Minimum einfach.
Ja, Frau Baffané, das ist die, oh Gott, sie ist so ein Schatz, das ist die Leiterin im Jugendheim, in das Benny immer wieder kommt, die kümmert sich so gut um sie. Aber sie hat nicht die Zeit, weil da so viele andere Kinder sind, die auch Hilfe brauchen und die tendenziell bessere Aussichten auf Besserung haben. Oh nee, ist einfach grob.
Und das Ding ist, es wird ja auch so wunderschön einfach der Missstand aufgezeigt, den SozialarbeiterInnen einfach selbst erleben. Nämlich zum einen Frau Baffané, die wirklich will, aber einfach nicht die Kapazitäten hat. Eine andere Pflegemutter, die Kinder halt auch wirklich aufzieht und sich um sie kümmert. Benny aber nicht Benny nicht aufnehmen kann, weil sie halt auch andere Kinder betreut und Benny mit diesen Kindern in einen Konflikt gerät und sie nicht die Kapazitäten hat, nicht die Mittel hat, mit ihren Gewaltausbrüchen umzugehen einfach. Oder beispielsweise dann eben auch Micha, der mit Benny connecten kann, der eine wirkliche Verbindung zu ihr aufbaut, sich aber zu einem gewissen Grad selbst schützen muss, wenn Benny einfach dann plötzlich mitten in der Nacht bei ihm vor der Haustür auftaucht. So, dieser entscheidende Punkt, welche Grenzen muss man ziehen, einfach um sich selbst zu schützen, wird hier auch behandelt und der ist schmerzhaft anzuschauen. Aber gut. Und man hört es wahrscheinlich schon raus, wir haben wirklich gelitten. Ich habe den Film zweimal gesehen und es ist wirklich keine Happy-Erfahrung, wenn man sich diesen Film anschaut. Aber der lässt einen nicht los. Das ist wirklich ein also
Ich suche bis heute nach einer Lösung. Und die einzige, die es gäbe, wäre dafür sorgen, dass sich Eltern anständig um ihre Kinder kümmern können. Denn das ist genau das, was Benny nicht hat und was so viele Pflegekinder nicht haben. Ein gesundes Umfeld, in dem man sicher aufwachsen kann.
Ihre Mutter wird ja auch gezeigt. Und das Ding ist, die Mutter an sich, glaube ich, ist ja ein lieber Mensch. Aber wir können erkennen, sie hat nicht die Mittel einfach. Sie hat nicht die Fähigkeiten, um mit diesem Kind irgendwie klarzukommen. Und man sieht halt auch den abusive Boyfriend, der halt einfach ziemlich shit zu Benny ist. Und wir können uns nur vorstellen, wie der Ex-Freund einfach von ihr gegenüber Benny war einfach zum Beispiel.
Ach Gott, wie du sagst, ich glaube, man merkt, wir reelen so ein bisschen darum, wie man diesen Film letztendlich, wie kann man ein Redesegment zu Systemsprenger enden?
Ja, schaut ihn euch an. Das ist, glaube ich, wirklich das Beste, was man sagen kann. Systemsprenger ist ein wahnsinnig faszinierender Film, der einem einen Missstand auf eine Art und Weise rüberbringt und einen auch nachfühlen lässt, die man sonst, glaube ich, nur sehr, sehr selten erleben kann. Weil es eben auch sehr in diesem deutschen Kontext ist. Und das ist, glaube ich, das, womit man Systemsprenger am besten weiterempfehlen kann.
Definitiv.
Bevor wir die Folge enden, möchte ich aber noch ein paar andere deutsche Filme ansprechen, die wirklich, wirklich, wirklich spannend sind. Wir haben uns nämlich zusammen auch Corsage letztens angeschaut.
Ein österreichischer Film.
Und da geht es um die Geschichte von Sissi im Endeffekt. Sissi und Franz.
Sissi, Franz. Was ist das?
Das Ding ist,
hier geht's. Dein Name.
Oh Gott, das
Sorry, Bully Herbig, ey.
Ah.
Oh Gott. Es ist kein Bully Herbig-Film. Es ist ein Film, der tatsächlich dieses Jahr erst ins Kino gekommen ist.
Ja.
Und der eben in den 1880ern spielt. Die Geschichte von Franz dem Ersten.
Franz Josef dem Ersten, Kaiser von Österreich-Ungarn. Ich muss aber ganz kurz einmal schnell intervenieren. Ich habe einen Fun-Fact noch nicht anbringen können.
Oh, hit me.
Was glaubt der erfolgreichste Kinofilm, der deutsch war, ist von Michael Bulli Herbeck, wenn es um die Besucherzahlen zumindest geht, aller Zeiten ever. Nämlich Der Schuh des Manitou.
Gute Comedy.
Gute Comedy. Ein bisschen sehr homophob auch. Und
oh, definitiv.
Kulturell auch nicht in Ordnung.
Oh, definitiv.
Kind seiner Zeit, hoffen wir einfach mal. Ne, so, wir sprechen nicht weiter drüber. Wir haben nicht genug Zeit, um da auf die Probleme einzugehen, dass wir auch sagen können, was gut daran ist. Was ich aber sagen will, der einzige Film in den Top 10 von meistbesuchtes Kino-Event ever ist Der Schuh des Manitou. Also auf Platz 1 ist Das Dschungelbuch. Der Film hat die meisten Menschen ins Kino gelockt, 28 Millionen. Platz 2 Titanic, 18 Millionen. Und dann 13 Millionen, geht schon ein bisschen weiter nach unten. Das ist dann Spiel mir das Lied von Tod, wenn ich mich nicht täusche. Oder Für eine Handvoll Dollar. Einer von den
Die krassen Western.
Einer eben. Von den Leone-Western.
The Good, the Bad and genau. Ugly oder so.
Irgend sowas in der Richtung. Die haben dann alle irgendwo im 10 Millionen ZuschauerInnen-Bereich. Das Ding ist, Schuh des Manitou ist da auf Platz 9. Weißt du, welchen Film er damit überholt hat, wenn es um Zuschauerzahlen geht? Ich will dich nicht zu lange auf die Folter spannen, weil wir eigentlich dem Ende entgegenkommen und das nichts mit dem letzten Segment zu tun hat. In Schuh des Manitou waren mehr Menschen im Kino als in Avatar.
Oh mein Gott.
Ja.
Hell yeah.
Es ist nur um ein paar hunderttausend Menschen, wenn ich mich nicht täusche.
Ein paar hunderttausend.
Ja, es waren, wenn meine Zahlen stimmen, 11,7 Millionen für Schuh des Manitou und 11,3 Millionen für den Avatar.
Hell yeah,
also Schuh des Manitou. Also Aufbruch nach Pandora, nicht den Avatar-Film.
Ich weiß nicht, wovon du redest.
Corsage.
Corsage.
Genau, Corsage geht eben um Sissi. Und das Spannende ist, es geht hier nicht um die Geschichte, wie sie sich in Franz Josef den Ersten verliebt hat und wie toll das alles war, sondern es geht um die negativen Seiten des Adelshauses. Und vor allem sie, nachdem sie ihren 40. Geburtstag feiert, wie sie unendlich unglücklich ist. Wie sie einfach nur eine Frau ist, die nichts zu sagen hat, wo sie einfach nur dargestellt wird und lächeln und winken darf, aber ansonsten nichts zu tun hat. Ja. Und sie wie sie dadurch einfach unendlich unglücklich wird.
Sie steht auch mehr oder weniger in einer Position, wo sie nur Sinnbild ist für ein starkes Österreich-Ungarn. Sie ist Schönheitsikone, sie ist Ikone für alles Mögliche. Und mit 40 ist sie über der Lebenserwartung, der durchschnittlich für Frauen zu dieser Zeit.
Was ihr aktiv im Film ins Gesicht gesagt wird.
Ja, sie kämpft damit, dass ihr Körper einfach generell älter wird. Sie ist sportversessen, sie macht die ganze Zeit Diät und sie muss diese Fassade aufrechterhalten. Und in Anbetracht dessen, dass das alles nicht mehr funktionieren kann und natürlich die Probleme, die es davor auch schon gab, ist sie damit konfrontiert, letztendlich trotz ihrer Machtposition absolut unmündig zu sein.
Ja.
Und Gott, hat der Film Spaß gemacht, darin, wie er das erforscht?
Ja, der Film ist wirklich, wirklich interessant. Ich möchte dir nur ganz kurz eine Sache schnell darauf hinweisen. Sie hat die Diät gemacht, um eben diese berühmte Wespentaille halt zu erhalten und da wie eng ihr Korsett halt einfach auch geschnürt wird. Den Sport hat sie aber vor allem deshalb gemacht, weil sie eine Liebe fürs Reiten hatte. Das Glück auf Erden, auf dem Rücken von Pferden, so nach dem Motto. Und sie war eine fantastische Reiterin. Also hier sprechen wir jetzt von der echten Elisabeth der Ersten. Also Sissi gab es ja tatsächlich. Und sie war eine der besten Reiterinnen ihrer Zeit. Und die
Power Move,
definitiv. Also die Sportlichkeit, die sie auch in dem Film an den Tag gelegt hat, war auch ganz, ganz viel deshalb da, weil sie so gut reiten wollte, weil sie das glücklich gemacht hat, als eine der wenigen Sachen überhaupt.
Das ist eben auch was, die ganzen Freuden werden ihr mehr oder weniger dadurch genommen, dass sie Diät machen muss, so die guten Müllspeisen.
Die guten Müllspeisen, nein, ja, Genödel.
Quasi, dass Essen einfach schon so sehr eingeschränkt wird, dass sie in ihrer Kleidungsauswahl, in ihren Reisezielen, auch in der Möglichkeit zu reiten. Die erste Chance, wo wir sie reiten sehen, ist, nachdem sie sich mehr oder weniger zurücknimmt aus den Geschehnissen, aus dem Adelshaus und einfach mal nach England tuckert für eine Zeit, um dort mit ihrem geliebten Pferd einfach zu reiten und dort vor Ort zu sein. Der Film spielt im Verlauf mehr und mehr damit, dass ihr alle Ankerpunkte genommen werden. Also das Pferd, die Menschen, die um sie stehen, also ihr Sohn zum Beispiel oder auch ihre Tochter, werden sozial von ihr abgekapselt. Teilweise durch die Entscheidungen von ihrem eigentlich Ehemann.
Und teilweise durch die Entscheidungen der Kinder selbst.
Ja, und sie zu sehen, wie sie mehr oder weniger und weniger Kontrolle um die wenigen Dinge, die sie davor kontrollieren konnte, hat, es ist so eine Abwärtsspirale, in der sie trotzdem Gesicht bewahrt und ich will nicht Anmut sagen, weil das fühlt sich fast zu gegendert an in der Situation.
Ja, würdevoll.
Würde, das ist es. Die behält sie die ganze Zeit, auch in den Momenten, in denen sie selbst beschließt, Würde mehr oder weniger von sich wegzustoßen und Entscheidungen trifft, in denen sie selbst Macht verliert, die sie gerade noch so hatte. Das ist einfach ein ganz hervorragend gemanagtes Machtverhältnis.
An der Stelle ein spannender, interessanter Letterboxd-Kommentar. Der User hat herausgestellt, es gibt eine Szene in dem Film, wo die erste Filmkamera Sissi präsentiert wird.
Ah.
Und sie wird gefilmt und ist fasziniert davon und denkt sich, wow, krass, das ist beeindruckend. Und sie fragt ihn, nimmt die denn auch Ton auf? Und dann sagt er so, ach, das ist eine geniale Idee, aber leider nicht. Und es ist so schön, weil sie wird in Bildern gezeigt, sie wird in Bildern eingefangen und das ist das Relevante, aber sprechen kann sie leider nicht. Und sie kann nicht sagen, was sie eigentlich will. Und dann sehen wir eine Szene, wie sie halt einfach lächelnd in die Kamera schreit. Und wir können uns nur vorstellen, was sie da hineinschreit. Und das ist so ein kleiner metaphorischer Punkt, der halt das Ganze im Film gezeigte irgendwie nochmal untermalt. Und das fand ich wirklich, wirklich eine schöne Beobachtung, deshalb wollte ich das jetzt nochmal reinbringen von diesem Letterboxd-User. Was hast du noch für einen tollen Film dabei?
Einer, der vielleicht besser direkt nach Systemsprenger gepasst hätte, ist auch ein Film von diesem Jahr, der heißt Axiom von Jöns Jönsson.
Jöns Jönsson.
Jöns Jönsson, absoluter Powername. In Axiom geht's um Julius, das ist ein junger Mann, Ende 20, Anfang 30 in etwa, und er arbeitet in einem Museum, Und neuer Kollege fängt an, Erik aus Niederösterreich. Und Julius lädt Erik prompt ein. Hey, an dem Wochenende, er fährt mit ein paar Freunden, auch einer anderen Kollegin noch, zum Boot seiner Eltern. Seine Eltern haben nämlich ein großes Segelschiff und er hat ganz viele tolle Erinnerungen daran. Und ja, dann gehen sie alle zusammen segeln. Julius erzählt dabei Geschichten davon, dass er einen nackten Mann über die Straße laufen sehen hat. Und er hat sich nichts dabei gedacht. Der ist einfach rumgelaufen, so als wäre das das Normalste auf der Welt. Und dann erzählt er davon, dass beim Segeln dies und jenes passiert ist. Und er erzählt davon, dass seine Mutter theoretisch aus einem alten Adelshaus kommt. Und dann kommen sie am Parkplatz an und Julius hat einen kleinen Anfall. Hey Leute, ihr habt alle keine Schwimmwesten dabei, so können wir nicht segeln gehen, das kann es ja nicht sein. Und seine FreundInnen bieten ihm die Stirn. Hey Julius, du hast schon so oft abgesagt, das kann es ja nicht sein. Erik findet daraufhin einen Laden, der Westen verkauft und sie spazieren dorthin. Sobald sie dort ankommen, hat Julius einen epileptischen Anfall. Das Ganze muss verschoben werden und er kommt zu seiner Mutter. Zuerst ins Krankenhaus, wird von seiner Mutter abgeholt und seine Mutter sagt, du musst damit aufhören. Und Julius sagt, ich mach das nicht mehr. Das früher, ja, aber er macht es nicht mehr. Was am Anfang ein charismatischer Mann ist, ein Mann, der irgendwo Spaß macht, ihm zuzusehen, wird mehr und mehr dekonstruiert und es stellt sich heraus, dass Julius sehr viele Geschichten erzählt. Erfahrungen, die er nicht selbst macht, verkauft er als seine eigenen. Ob das aus einem gewissen Narzissmus stammt oder einfach daraus, den Wunsch zu haben, gesehen zu werden, das erforscht der Film nicht. Das ist dem Film auch egal. Wir folgen Julius dabei, wie er Geschichten erzählt, die Menschen um ihn rum gehen drauf ein, sind natürlich in gewisser Weise durch soziale Konvention daran gebunden, hey, das ist ein Freund von mir oder warum würde mir jemand einfach eine Lüge erzählen? Natürlich glaube ich ihm das.
Ich finde es spannend an der Stelle, dass du das Wort Lügner bisher noch nicht verwendet hast.
Weil sich mir ein bisschen die Frage stellt, ob er wirklich ein Lügner ist. Er ist ein Con-Artist, trifft es auch nicht. Er ist ein Mensch, der mehr oder weniger, es wird ein bisschen erforscht, dass er selbst darunter leidet, dass er nicht er selbst sein kann. Und dann in anderen Szenen baut er dann große, große Geschichten um sich auf und macht sich übermenschlich groß regelrecht. Erzählt davon, dass seine Eltern drogensüchtig waren und schon tot sind und dass er es trotzdem geschafft hat, als Architekt nun im Auftrag für das serbische Konsulat in Berlin oder irgendwas in der Richtung Großes geleistet hat oder jetzt dabei ist. Anders als Systemsprenger wird nicht wirklich eine Erklärung dafür gegeben. Wenn wir uns Benny ansehen, dann sieht man da sehr klar, jo, diesem Mädchen ist Fürchterliches passiert und sie kann nicht anders als das. Diese Fragen werden Julius nicht gestellt. Julius
macht einfach.
Macht einfach. Es gibt keine Erklärung und das ist giga frustrierend. God damn it. Ich weiß nicht, ob es eine Eigenart ist von Jöns Jönsen.
Jöns Jönsen, immer noch ein guter Name.
Immer noch ein guter Name. Aber in gewisser Weise passt es doch so gut, weil auch die letzte Szene ist eine, in der impliziert wird, okay, er hat gerade wieder eine Story gehört und gibt die an die nächstbeste Gruppe genauso wieder und schmeißt dabei alle seine sozialen Kontakte über den Haufen und stolpert von einer Situation in die nächste und es ist ein Rollercoaster mit Ups und Downs und allem, was dazugehört. Und es ist ein Film, er heißt Axiom. Ein Axiom, die Definition ist effektiv, eine Annahme, die wir als universal gültig ansehen. Bestes Beispiel wäre die Evolution. Es ist theoretisch eine Theorie, aber wir handhaben sie als Axiom. Wir gehen davon aus, dass die Evolutionstheorie korrekt ist und von dort aus wird in der Wissenschaft gedacht. Mehr oder weniger spielt der Film damit, dass wir aus welchen sozialen Konventionen auch immer davon ausgehen, dass wir nicht mit LügnerInnen konfrontiert sind. Und Julius macht sich das zunutze, wobei er nicht mal einen wirklichen Nutzen draus hat. Und ich ramble und ramble und ramble, weil dieser Film mich nicht loslässt, weil ich mal einen Menschen kannte, der genau sowas mit mir abgezogen hat. Und ich habe nie eine Erklärung bekommen.
Genauso wenig wie der Film, der eine Erklärung dafür gibt.
Ja, und ich saß im Kino. Drei Reihen hinter mir, ein anderer Mensch, sonst leer. Nichts da drin. Und ich hatte so unmittelbar diese Erfahrung vor mir. Diese Erfahrung, die mich mitgenommen hat in gewisser Weise fällt es mir bis heute manchmal schwer, einfach Aussagen von irgendwelchen Leuten für bare Münze zu nehmen.
Außer von mir, wenn ich Namen droppe.
Da habe ich einfach großes Vertrauen in dich.
Dankeschön, Dankeschön.
Aber das ist was, dieses unmittelbare, hey, die Erfahrung, die du gemacht hast, die konnten wir hier wiedergeben. Damit konnten wir dich packen und das lässt dich nicht los, auch jetzt Wochen nach dem Kinobesuch.
Und das macht ja fantastische Filme eigentlich aus.
Ich würde den Film nicht als fantastisch bezeichnen.
Okay, okay, fair point.
Er hat Probleme, aber goddammit hat der Spaß gemacht. Auf der Ebene, dass ich einfach viel darüber nachdenke. Und das ist irgendwo was wert. Es ist was wert.
Ey, total. Und es gibt so viele deutsche Filme, die das auch schaffen. Um abschließend ein letztes Beispiel zu nennen, gibt es auch Nebenan. Das ist ein Film von und mit Daniel Brühl, wo es im Endeffekt einfach nur darum geht, dass Daniel Brühl sich selbst spielt. Das heißt, einen deutschen Schauspieler, der so erfolgreich ist, dass er in amerikanischen Superheldenproduktionen einen Bösewicht spielt, a.k.a. Daniel Brühl.
A.k.a. in den Känguru-Chroniken gibt es den Running Joke. Oh, sogar die Mutter von Daniel Brühl ist so, wenn er Weihnachten heimkommt, oh, das ist ja Daniel Brühl, den hat ja jeder schon gesehen.
Der Daniel Brühl, der sich selbst spielt, geht in eine alte Berliner Kneipe und da ist dann so ein Typ und der fragt sich ja, wer ist das denn? Und der labert ihn halt an. Und dann kommt halt so im Konflikt raus, okay, der Typ hat super viel Wissen über ihn, hat irgendwie so sein Leben nachrecherchiert und will das irgendwie alles kaputt machen. Und dann ist es so ein Kampf, der mit Worten ausgefochten wird, wie diese zwei Männer sich gegenseitig versuchen anzufacken. Und es ist sehr spannend, weil es halt so ein Klassenkampf ist zwischen arm versus reich irgendwo. Es ist wirklich, wirklich interessant. Es ist eigentlich ein Kammerspiel, auch nur in dieser Bar findet es quasi statt. Und es ist wirklich nur Dialoge gegenseitig. Und hat mich auch lange Zeit nicht losgelassen, wo ich mir auch dachte so, okay, spannend, wirklich spannend.
Das klingt spannend.
Ist auch wirklich kein schlechter
Film. Wo gibt es den Film denn anzuschauen?
Im Kino.
Ja.
Habe ich den gesehen vor längerer Zeit. Ist noch auf keinen Streaming-Plattformen verfügbar, soweit ich weiß.
Okay, schade.
Und was auch schade ist, ist, dass wir langsam dem Ende unserer Folge entgegenkommen müssen.
Es war schön.
Es war schöner als gedacht. Der Abschluss war sehr schön.
Ja. Und es macht ja einfach auch Spaß, so ein bisschen deutschen Film zu roasten. Es ist ein bisschen wie die Deutsche Bahn. So.
Darf man, ist einfach universell akzeptiert, wenn man es macht.
Ja.
Dementsprechend, wenn ihr auch in zwei Wochen wieder dabei sein wollt, folgt uns auf Ready Set Podcast, auf Spotify, folgt uns auf Instagram @readyset.podcast, schickt uns E-Mails, Fax, Brieftauben, whatever. Wenn ihr irgendwelche Kritik habt, wenn ihr irgendwelche Sachen, irgendwelche Anregungen habt, wenn ihr denkt, hey, wir wollen selbst mal mitmachen beim Podcast, whatever, wir freuen uns auf jegliche Art von Rückmeldung und seid auch weiterhin dem tollsten aller Filmpodcasts gewogen. Bis dahin.